Kulturepochen. Das nachatlantische Zeitalter 7227 vor Christus bis 7893 nach Christus, anfangs nach dem mittlerweile veralteten theosophischen Sprachgebrauch von Rudolf Steiner auch noch als fünfte Wurzelrasse bezeichnet, gliedert sich in sieben Kulturepochen, die jeweils etwa 2160 Jahre dauern und dient vor allem der Seelenentwicklung des Menschen. Gegenwärtig leben wir in der fünften nachatlantischen Kulturepoche, dem Bewusstseinsseelenzeitalter. Während des atlantischen Zeitalters, siehe auch Weltentwicklungsstufen, wurde vor allem der physische Leib des Menschen so entwickelt, dass er später zum Gefäß für den selbstbewussten Geist des Menschen, für sein Ich werden konnte. Durch den luziferischen und arimanischen Einfluss entstand aber nicht ein einheitliches Menschengeschlecht, sondern dieses gliederte sich in verschiedene Rassen. Seit dem Untergang der Atlantis liegt nun das Schwergewicht der Menschheitsentwicklung darauf, im Innern die menschliche Seele weiter auszubilden. Damit wurde aber zugleich der Impuls gegeben, nach außen hin die menschliche Kultur zu schaffen. Seitdem prägen verschiedene Kulturen den Fortschritt der Menschheit, während das Rasseprinzip zurücktritt und überwunden werden muss. Diese Entwicklung, durch die die Abhängigkeit der geistigen Entwicklung von rassemäßigen Eigenschaften endgültig überwunden wurde, ging von dem prähistorischen Nomadenvolk der Arier aus, die nach dem Untergang der Atlantis von einem Gebiet westlich des heutigen Irland nach dem Osten in die Gegend des Tarim-Beckens auswanderten und von hier aus die ersten nachatlantischen Kulturen begründeten. Zitat: Was wir heute Rassen nennen, das sind nur noch Überbleibsel jener bedeutsamen Unterschiede der Menschen, wie sie in der alten Atlantis üblich waren. So recht anwendbar ist der Rassenbegriff nur auf die alte Atlantis. Daher haben wir, da wir rechnen mit einer wirklichen Entwicklung der Menschheit, für die nachatlantische Zeit gar nicht den Begriff der Rasse im eminentesten Sinne gebraucht. Wir sprechen nicht von einer indischen Rasse, persischen Rasse und so weiter, weil das nicht mehr richtig ist. Wir sprechen von einem altindischen Kulturzeitraum, von einem altpersischen Kulturzeitraum und so weiter. Und vollends würde es jeden Sinn verlieren, wenn wir davon sprechen wollten, dass sich in unserer Zeit vorbereitete eine sechste Rasse. Wenn auch in unserer Zeit Reste der alten atlantischen Unterschiede, der alten atlantischen Gruppenseelenhaftigkeit vorhanden sind, so dass man noch sprechen kann davon, dass die Rasseneinteilung noch nachwirkt, was sich vorbereitet für den sechsten Zeitraum, das besteht gerade darin, dass der Rassencharakter abgestreift wird. Das ist das Wesentliche. Deshalb ist es notwendig, dass diejenige Bewegung, welche die anthroposophische genannt wird, welche vorbereiten soll den sechsten Zeitraum, gerade in ihrem Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, dass sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind. Denn es hat in gewisser Beziehung physischen Charakter, was alter Rassenstandpunkt ist, und es wird einen viel geistigeren Charakter haben, was sich in die Zukunft hinein vollzieht. Zitat Ende. Während der großen Kulturepochen bildet die Menschheit ihre nicht-physischen Wesensglieder weiter aus. Diese Entwicklung folgt den großen kosmischen Rhythmen des platonischen Weltenjahres. Jede Kulturepoche dauert etwa so lange, als die Sonne braucht, um im Zuge dieses Weltenjahres um ein Zwölftel des Tierkreises, also genau um ein Tierkreiszeichen, weiterzuschreiten. Sieben Kulturepochen werden so aufeinander folgen, ehe dann nach einem großen Einschnitt, dem Krieg aller gegen alle im Sinne der Apokalypse des Johannes, ein ganz neuer Entwicklungszyklus beginnt. Erstens, urindische Kultur. 7227 bis 5067 vor Christus. Zweitens, urpersische Kultur. 5067 bis 2907 vor Christus. Drittens, ägyptisch-chaldäische Kultur. 2907 bis 747 vor Christus. Viertens, griechisch-lateinische Kultur. 747 vor Christus bis 1413 nach Christus. Fünftens, germanisch-angelsächsische Kulturepoche, 1413 bis 3573 nach Christus, unsere gegenwärtige Epoche. Sechstens, slawische Kulturepoche, 3573 bis 5733 nach Christus. Und siebentens, amerikanische Kulturepoche, 5733 bis 7893 nach Christus. Zitat: Als jene Zeit abgelaufen war, welche als die atlantische Überflutung, als Untergang der Atlantis, unsere nachatlantische Kultur von der atlantischen Kultur trennt, da war als erste nachatlantische Zeit, als erste nachatlantische Kulturepoche diejenige, welche ihre makrokosmischen Einflüsse dadurch empfing, dass die Kraft, die das Erdenleben durchflutete, diejenige war, welche entspringt dem Aufgang der Sonne im Frühlingspunkte im Zeichen des Krebses. Wir können also sagen, als die Sonne mit ihrem Frühlingspunkte in das Zeichen des Krebses eintrat, da begann die erste nachatlantische Kultur. Wir können sie geradezu, wenn der Ausdruck selbstverständlich nicht missverstanden wird, die Krebskultur nennen. Wenn wir die Dinge in ihrem wirklichen Lichte begreifen, so können wir sagen, die Sonne stand mit ihrem Frühlingsaufgang im Zeichen des Krebses. Wir haben davon gesprochen in diesen Betrachtungen, dass im Menschen immer etwas entspricht demjenigen, was da draußen im Makrokosmos ist. Der Krebs entspricht beim Menschen dem Brustkorb, so dass man makrokosmisch gesprochen diese erste, die urindische Kultur dadurch charakterisieren kann, dass man sagt, sie verlief, während der Frühlingspunkt der Sonne im Krebs war. Wenn man sie mikrokosmisch charakterisieren will, kann man sagen, sie verlief damals, als der Mensch für seine Weltenerkenntnis, für seine Weltenwahrnehmung, für seine Weltenanschauung unter dem Einfluss jener Kräfte stand, die zusammenhängen mit dem, was sich in der Umhüllung seiner Brust, im Brustpanzer, im Krebs zum Ausdrucke bringt. Wir haben heute als physische Menschen keine Möglichkeit, durch diejenigen Kräfte, die in unserem Krebs sind, mit der Welt in erkennende Beziehung zu treten. Wir haben keine Möglichkeiten dazu heute. Wenn der Mensch diejenigen Kräfte entwickeln kann, die eine intime Verwandtschaft zu seinem Brustkorb haben, wenn er, ich möchte sagen, mit Bezug auf die Kräfte seines Brustkorbes sensitiv ist für alles dasjenige, was in der Natur und im Menschenleben geschieht, dann ist es so, wie wenn der Mensch in einer unmittelbaren Berührung mit der äußeren Welt wäre, mit allem, was als elementarische Welt an ihn herantritt. Wenn wir nur nehmen, wir treffen damit dasjenige, was der urindischen Kultur zugrunde lag. Wenn wir nur nehmen das Verhältnis von Mensch zu Mensch, so war es so, dass in diesen alten Zeiten der Mensch, indem er dem Menschen entgegentrat, gewissermaßen an der Sensitivität seines Brustkorbes fühlte, wie der andere Mensch war. Er fühlte, wie ihm der andere Mensch sympathisch oder mehr oder weniger antipathisch sein konnte. Er trat dem anderen Menschen entgegen und lernte ihn erkennen. Indem er in seiner Nähe die Luft atmete, lernte er ihn erkennen. Gewiss, in mancher Beziehung weiß davon zu dem Heil der Menschheit die moderne Menschheit nichts. Aber in jedes Menschen Nähe atmet natürlich der Mensch anders, denn in jedes Menschen Nähe teilt der Mensch die von den Ennern ausgeatmete Luft. Für diese Dinge ist der moderne Mensch sehr unempfindlich geworden. Während der ersten nachatlantischen Kultur, während der Krebskultur, war diese Unempfindlichkeit nicht vorhanden. Ein Mensch konnte durch seinen Atem sympathisch, antipathisch sein. Der Brustkorb bewegte sich anders, wenn der Mensch sympathisch oder antipathisch war. Und der Brustkorb war sensitiv genug, diese seine eigenen Bewegungen wahrzunehmen. Denken Sie, was man da eigentlich dann wahrnimmt. Man nimmt den Ändern wahr, aber man nimmt den Ändern wahr durch etwas, was in einem selber vorgeht. Das Innere des Ändern nimmt man in einem Vorgang wahr, den man als Inneres erlebt, als körperlich Inneres erlebt. Das war während der Krebskultur. Ich habe Ihnen das illustriert an dem Beispiel der Begegnung mit einem Ändern Menschen. Aber so wurde die ganze Welt betrachtet. So entstand die Weltanschauung, die diese erste nachatlantische Kultur hatte. Der Mensch atmete anders, wenn er die Sonne betrachtete, wenn er die Morgenröte betrachtete, wenn er den Frühling betrachtete, wenn er den Herbst betrachtete. Und danach bildete er sich seine Begriffe. Und wie die heutige Menschheit ihre abstrakten, ihre so strohan-abstrakten, nicht einmal mehr strohan-abstrakten, sondern papieren-abstrakten Begriffe bildet über Sonne, Mond und Sterne, über Wachsen und Gedeihen, über alles Mögliche, so bildete die Menschheit in der ersten nachatlantischen Zeit, in der Krebskultur, Begriffe, die in dieser unmittelbaren Weise gefühlt wurden, wie ein Mitvibrieren des eigenen Krebses, des eigenen Brustkorbes. Man kann also sagen, wenn das etwa den Sonnenweg vorstellt und hier die Sonne im Frühling im Krebs steht, dann ist das die Zeit, in der auch der Mensch in der Krebskultur ist. In besonderer Weise ist er immer ein solches Tierkreisbild, aus Gründen, die wir vielleicht auch nächstens erwähnen können, aber die ja den meisten von Ihnen bekannt sind, verwandt als besonders einem Planeten zugehörig anzusehen. Der Krebs ist besonders dem Mond als zugehörig anzusehen. Man sagt, weil die Kräfte des Mondes eben ganz besonders wirken, wenn der Mond im Krebs steht, der Mond habe seine Heimat, sein Haus im Krebs. Dort sind seine Kräfte. Ganz besonders kommen sie dort zur Entwicklung. So wie nun dem Krebs der Brustkorb am Menschen entspricht, so entspricht dem planetarischen Mond am Menschen die Sexualsphäre. Und in der Tat, man kann sagen, während auf der einen Seite der Mensch so empfänglich und empfindlich, so sensitiv war in der ersten nachatlantischen Zeit, hing gerade in dieser ersten nachatlantischen Zeit alles dasjenige, was an intimen Begriffen der nachatlantischen Weltanschauung zutage gefördert worden ist, mit der Sexualsphäre zusammen. Damals mit Recht, denn es war jene Naivität vorhanden, die in späteren, verdorbenen Zeiten nicht mehr vorhanden war. Dann trat er die Sonne mit ihrem Frühlingspunkte in das Zeichen der Zwillinge. Und wir haben es dann zu tun mit der zweiten nachatlantischen Kultur, mit der urpersischen Kultur, während der Frühlingspunkt in den Zwillingen verläuft. Mit den Zwillingen im Makrokosmischen ist mikrokosmisch verwandt alles dasjenige, was sich beim Menschen auf sein Symmetrischsein bezieht, insbesondere auf das Symmetrischsein, das sich in der Beziehung der rechten Hand zur linken Hand symmetrisch ausdrückt. Wir haben natürlich auch andere Dinge, in denen sich das Symmetrischsein zum Ausdruck bringt. Wir sehen mit zwei Augen die Dinge nur einfach und so weiter. Dieses Kosmos ist, gerade weil er in physischen, ja, da ist irgendein komischer Druckfehler, steht, dieses Kosmos ist, gerade weil er in physischem Sinne eine getreue Nachbildung des Makrokosmos ist, im spirituellen Sinne eigentlich nicht gar viel wert. Verzeihen Sie den Ausdruck. Als physischer Kopf ist der Kopf des Menschen nicht gar viel wert. Und wenn der Mensch auf seinen Kopf angewiesen ist, so kann er zu nichts anderem kommen als eigentlich zu einer Gedankenkultur. Nach und nach hat auch die griechisch-lateinische Zeit, die ja, wie wir von anderen Gesichtspunkten aus gesehen haben, die Kopfkultur bis zu ihrer Höhe gebracht und dadurch gewissermaßen den Menschen in einer besonderen Weise heranbrachte an die Welt, in einer nach und nach sich entwickelnde Weise es zu der eigentlichen Kopfkultur gebracht, zu der Gedankenkultur, die dann abgelaufen ist. So dass man, wie ich gestern aufmerksam gemacht habe, vom 15. Jahrhundert ab nicht mehr wusste, wie man mit dem Denken noch mit der Wirklichkeit zusammenhing. Diese Kopfkultur, diese Widderkultur, sie war aber noch immer so, dass man gewissermaßen in den Menschen hereinnahm die Anschauung des Weltenalls. Und mit Bezug auf die physische Welt war diese Kopfkultur, diese Widderkultur die allervollkommenste. Materialistisch ist erst dasjenige geworden, was sich dann als Entartung daraus entwickelt hat. Der Mensch trat durch seinen Kopf eben doch gerade in diese Widderkultur, in ein besonderes Verhältnis zur Umwelt. Und man versteht heute insbesondere die griechische Kultur schwer, die römische hat es ja dann ins Meer Philiströse verzerrt, wenn man das nicht berücksichtigt, dass der Grieche eben zum Beispiel Begriffe und Ideen anders wahrnahm. Ich habe das in meinen Rätseln der Philosophie besonders ausgeführt. Bedeutungsvoll war nun für diese Zeit, dass der Mars sein Haus im Widder hat. Die Kräfte des Mars, das sind diejenigen Kräfte, die nun wiederum aber in anderer Art zusammenhängen mit dem menschlichen Kehlkopfwesen, so dass der Mars, der zu gleicher Zeit dem Menschen die aggressiven Kräfte gibt, im Wesentlichen die Unterstützung bot für alles dasjenige, was an Beziehung zur Umwelt von Seiten des Menschen entwickelt wurde durch seinen Kopf. Und für die vierte nachatlantische Zeit, die also im 8. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung beginnt, im 15. Jahrhundert schließt, da haben sich auch jene Verhältnisse herausgebildet, die man schon als eine Marskultur bezeichnen kann. Die Konfiguration der einzelnen sozialen Gebilde über die Erde hin ist ja in dieser Zeit im Wesentlichen durch eine Marskultur, durch eine kriegerische Kultur entstanden. Jetzt sind Kriege Nachzügler. Wenn sie auch schrecklicher sind als einst, sie sind Nachzügler. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Nun ist der Kopf des Menschen mit allen seinen Kräften gerade als physisches Denkwerkzeug, als Werkzeug für die physischen Gedanken, eine Nachbildung des Sternenhimmels. Daher hat auch diese vierte nachatlantische Zeit in den Gedanken noch etwas Makrokosmisches. Es kommt in die Gedanken noch viel Makrokosmisches herein. Die Gedanken sind noch nicht an die Erde gebunden. Aber bedenken Sie den großen Umschwung, der nun kommt mit dem 15. Jahrhundert, in dem die Widderkultur übergeht in die Kultur der Fische. Das, was jene Kräfte geworden sind im Makrokosmos, sind im Menschen die Kräfte, die mit den Füßen zusammenhängen. Vom Kopf geht es hinunter zu den Füßen. Der Umschwung ist ein ungeheurer. Daher konnte ich Ihnen erzählen, dass, wenn Sie zurückgehen würden, aber mit Verständnis zurückgehen würden, in die Zeit vor dem 14. Jahrhundert und die heute viel verachteten alchemistischen und sonstigen Schriften lesen würden, Sie dann sehen würden, was da für tiefe, für ungeheure Einblicke in Weltengeheimnisse vorhanden sind. Aber es dreht sich ja die ganze menschliche Kultur, auch die Menschenkräfte, vollständig mit um. Was der Mensch vorher vom Himmel empfangen hat, empfängt er nun von der Erde aus. Das ist dasjenige, was uns aus den Himmelszeichen heraus illustriert, den großen Umschwung, der sich mit dem Menschen vollzogen hatte. Und das hängt zusammen mit dem Aufgange der materiellen, der materialistischen Zeit. Die Gedanken verlieren ihre Kraft. Die Gedanken können leicht zur Phrase werden in diesen Zeiten. Aber nun denken Sie an ein merkwürdiges anderes. Wie Venus ihr Haus im Stier, Mars sein Haus im Widder hat, so hat in den Fischen Jupiter sein Haus. Und Jupiter hängt zusammen mit der menschlichen Stirnesentwicklung, mit der menschlichen Vorderhirnentwicklung. Groß kann der Mensch mit dieser Erdenkultur werden in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum, weil er gerade in selbstständiger menschlicher Weise durch die Kräfte seines Hauptes veredeln und fassen kann dasjenige, was ihm von den entgegengesetzten Seite zugeführt wird gegenüber der früheren nachatlantischen Periode. Daher hat dieselbe Leistung beim Menschen, die Mars für das vierte nachatlantische Zeitalter zu leisten hatte, Jupiter für das Fünfte zu leisten. Und man könnte sagen, Mars war in gewisser Beziehung der rechtmäßige König dieser Welt in der vierten nachatlantischen Zeit. In der fünften nachatlantischen Zeit ist er nicht der rechtmäßige König dieser Welt, weil nichts in der fünften nachatlantischen Zeit durch seine Kräfte wirklich im Sinne dieser fünften nachatlantischen Zeit erreicht werden kann. Sondern was groß machen kann, diese Epoche, das muss durch die Kräfte des geistigen Lebens, der Welterkenntnis, der Weltanschauung geltend gemacht werden. Der Mensch ist abgeschlossen von den himmlischen Kräften. Er ist in das materialistische Zeitalter gebannt. Aber er hat in diesem fünften nachatlantischen Zeitalter die größte Möglichkeit, sich zu vergeistigen. Keines war der Geistigkeit so günstig wie dieses fünfte nachatlantische Zeitalter. Es muss nur den Mut finden, die Händler aus dem Tempel zu jagen. Es muss den Mut finden, gegenüber den Abstraktionen, gegenüber den wirklichkeitsfremden Dingen die Wirklichkeit, die volle Wirklichkeit und damit die geistige Wirklichkeit zu stellen. Diejenigen, welche die Konstellationen der Sterne durchschaut haben, sie haben auch immer gewusst, dass besondere Hilfen wiederum kommen von den besonderen Planeten für die einzelnen Abschnitte im Gang der Sonne. Man hat mit einem gewissen Recht jeder von diesen Konstellationen, Mond Krebs, Merkur Zwillinge, Venus Stier, Mars Widder, Jupiter Fische, man hat ihnen drei, wie man sagte, Dekane zugeteilt. Drei Dekane. Diese drei Dekane stellen diejenigen Planeten dar, welche den Beruf haben, während der betreffenden Konstellationen ganz besonders einzugreifen in das Geschick, während die anderen unwirksamer sind. So sind die Dekane der ersten nachatlantischen Zeit, der Krebszeit, Venus, Merkur, Mond. Die Dekane während der Zwillingszeit, Jupiter, Mars, Sonne. Die Dekane während der Stierzeit, Merkur, Mond, Saturn. Die Dekane während der Widderzeit, Mars, Sonne, Venus. Und die Dekane während unserer Zeit, während des Zeitalters der Fische, sehr charakteristisch, also diejenigen Kräfte, die uns gewissermaßen nach der Himmelsuhr wiederum besonders dienen können, Saturn, Jupiter, Mars. Mars hier nicht in demselben Dienst, den er hatte, als er in seinem Haus war, wenn er durch den Widder durchgeht, sondern Mars jetzt als repräsentative Kraft für die menschliche Stärke. Aber Sie sehen in den äußeren Planeten Saturn, Jupiter, Mars dasjenige, was zusammenhängt mit dem menschlichen Haupte, mit dem menschlichen Antlitz, mit dem menschlichen Wortbilden. Also alles, was zunächst für dieses irdische Leben zwischen Geburt und Tod, über das andere zwischen Tod und neuer Geburt werden wir das nächste Mal reden, zusammenhängt in Bezug auf die Geistigkeit, das ist wiederum besonders dienstbar in diesem Zeitalter. So ist dieses Zeitalter dasjenige, welches die unendlichst größten spirituellen Möglichkeiten in sich enthält. In keinem Zeitalter war es den Menschen vergönnt, so viel Unfug zu treiben wie in diesem, weil man sich in keinem gegen die innere Mission des Zeitalters stärker versündigen konnte als in diesem Zeitalter. Denn lebt man mit dem Zeitalter, so wandelt man die von der Erde kommende Kraft durch die Jupiterkraft um in spirituell freies Menschentum und es stehen einem zur Verfügung die besten, schönsten Kräfte des Menschen, die der Mensch entwickelt zwischen der Geburt und dem Tode, Saturn, Jupiter und Marskräfte. Die Weltenuhr steht günstig für dieses Zeitalter. Das darf keinen Fatalismus begründen. Das darf nicht begründen, dass man sagt, also überlassen wir uns dem Weltengeschick, es wird schon alles gut werden, sondern das soll begründen, dass, wenn der Mensch will, aber er muss wollen, es gerade in unserer Zeit unendliche Möglichkeiten findet. Er, die findet. Nur wollen die Menschen. Ich lese es nochmal vor den Absatz. Die Weltenuhr steht günstig für dieses Zeitalter. Das darf keinen Fatalismus begründen. Das darf nicht begründen, dass man sagt, also überlassen wir uns dem Weltengeschick, es wird schon alles gut werden. Sondern das soll begründen, dass, wenn der Mensch will, aber er muss wollen, er gerade in unserer Zeit unendliche Möglichkeiten findet. Nur wollen die Menschen vorläufig noch nicht. Zitat Ende.